Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Guten Tag, mein Name ist Christa Zöchling. Ich begrüße Sie zu einer Ausgabe der Dunkelkammer aus der Reihe History. Kennen Sie Boualem Sansal? Haben Sie schon einmal von ihm gehört? Lebt er noch? Sansal ist ein preisgekrönter algerischer Schriftsteller, der einmal mit Hoffnung und Leidenschaft die Befreiung Algeriens vom französischen Kolonialismus gefeiert hat. Dessen Kindheitshelden waren Che Guevara, Fidel Castro, Abdel Nasser, Nelson Mandela und Arafat. Er hatte große Erwartungen in die neue Freiheit gesetzt und war dann bitter enttäuscht, als das Land in Korruption und Bürgerkrieg versank und die islamistischen Töne immer lauter wurden in Algerien. "Wir empfingen sie freundlich", schreibt Sansal über die Imame und ihre Moscheegemeinden, die immer größeren Einfluss bekamen. "Wir sahen ihre beflissene Frömmigkeit, ihr süßliches Getue und den brausenden Donnerhall ihrer Predigten voller Magie. Und ich wiederum sehe sie vor meinem inneren Auge und es sind die katholischen Priester meiner Kindheit in einer Aura von Weihrauch und Orgeltönen. Doch diese Kirche hat aus ihren Fehlern gelernt und sich nach dem unseligen Klerikal- oder Austrofaschismus in die Welt der Religion und Caritas zurückgezogen, nach 1945. Nicht so die Autoritäten in der muslimischen Welt. 1979 war ein Wendejahr. Da wurde im Iran der Schah und seine Folterknechte davongejagt, die Linken freuten sich und tanzten auf den Straßen, doch in der Menge der Feiernden tauchten immer öfter bärtige Männer und verschleierte Frauen auf. Und es dauerte nicht lang und das Mullah-Regime war an der Macht und die linken Revolutionäre saßen wieder in den Gefängnissen. Dieser Islam hatte nichts zu tun mit den Klassikern, den ich aus dem Schulunterricht kannte, mit Lessings Nathan der Weise oder Goethes fernöstlicher Divan. Dieser Islam ist nicht tolerant, sondern eine Ideologie, die das ganze Leben und den Staat imprägniert und mit Terror arbeitet, wenn es darauf ankommt. Boualem Sansal ist heute 77 Jahre alt und schwer krank. Er wurde mit französischen Literaturpreisen ausgezeichnet und mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Am 24. November 2024, also vor ein paar Monaten, ist er am Flughafen von Algier verhaftet worden. Er soll gegen Artikel 87 des algerischen Strafgesetzbuches verstoßen haben. Darin geht es um Hochverrat. Viel mehr weiß sein französischer Anwalt nicht. Ein Interview, in dem sich der Schriftsteller über die Geschichte der Westsahara äußerte, soll ihm zum Verhängnis gemacht werden. Sansal ist ein streitbarer Intellektueller. Ein algerischer Buchpreis wurde ihm einst aberkannt, weil er an einem israelischen Literaturfestival teilgenommen hat. Ja, und seine Bücher sind in Algerien schon länger verboten. Ein Essay von Sansal über den Aufstieg des Islamismus hatte es auch in Deutschland nicht ganz leicht, einen Verlag zu finden. Man müsse schon zwischen Islam und Islamismus unterscheiden, sagt der Schriftsteller, doch müsse man auch den im Lauf der Jahrhunderte von Feudalregimen und Fanatikern geprägten Islam und dessen Weigerung, sich den Anforderungen der Gegenwart zu stellen, in Rechnung stellen. Die bloße Erwähnung des Begriffs Islam, so Sansal, würge oft jede Diskussion ab oder lasse sie auf Gemeinplätze des politischen Korrekten zusteuern. Und dann wirft man sich zum Verteidiger eines toleranten, friedfertigen Islam auf, der einem Werbeidyll entsprungen scheint. Sansal macht nicht zuletzt die muslimische Welt für das Erstarken des Islamismus verantwortlich. Islamistische Prediger seien von autoritären Regimen ins Land geholt worden, um linke Bewegungen zu stoppen und den Ruf nach Demokratie zu übertönen, sagt er. Warum erzähle ich das? Sansal ist bei uns nicht sehr bekannt. Doch einige Friedenspreisträger und nicht wenige Literaturnobelpreisträger fordern seine Freilassung. Unter anderem die österreichische Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Sansal ist ein Symbol unserer Zeit. Er sitzt zwischen zwei Stühlen. Er bekommt zeitweise Applaus von rechten Kommentatoren und muss sich von Linken vorhalten lassen, er sei an seinen Schwierigkeiten selbst schuld. Er hätte bestimmte Sätze über den Islam nicht so hart formulieren sollen. Ich halte diesen Schriftsteller für einen paradigmatischen Fall. Eine gewisse Geschichtsvergessenheit ist heute in allen weltanschaulichen Lagern zu finden. Die Frage ist, wie soll da die Demokratie überleben? Weitgehend unwidersprochen ist in unseren Breitengraden, dass sich Auschwitz nicht wiederholen darf und Adolf Hitler kein Guter war. Aber das ist zu wenig. Wir sollten auch über andere Erdteile, andere Zeiten und andere historische Mythen etwas wissen. Was Israel und die Palästinenser betrifft, da zerbrechen ringsum gerade private Freundschaften. Oder sagen wir so, sie haben es schwer. Ist das, was Israels rechte Regierung betreibt, ein Völkermord? War der Terror, der Überfall der Hamas, der den Gaza-Krieg auslöste, ein Holocaust? Ich sage zu beiden nein, aber damit bin ich öfter allein. Wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir alle Augenblicke in einen Bunker flüchten müssten und Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Hochrisikounternehmen wären? Wie würden wir uns da wohl verhalten? Der österreichische Innenminister Gerhard Karner, der auch wieder Innenminister sein wird in der neuen Regierung, hat am Ort des Attentats in Villach eine anlasslose Überprüfung von Ausländern angekündigt. Weil auf bestimmten Einwanderergruppen der Verdacht laste, sie seien mit islamistischen Terroristen im Bunde. Die rechtsextremen Identitären wiederum haben den Tatort in Propaganda verwandelt, ein Kreuz für das 14-jährige Opfer aufgestellt, auf dem stand »Eure Schuld«. Vielfalt in Villach. Remigration. Das sind jedenfalls keine guten Vorzeichen. Es haben sich auch Experten zu Wort gemeldet, die Erfahrung haben im Umgang mit radikalisierten Jugendlichen und über den Tellerrand hinausschauen. Wie Kenan Güngör. Es sei höchste Zeit, dass sich Muslime kritisch damit auseinandersetzen, welche islamischen Narrative und Erzählungen das Töten von sogenannten Ungläubigen und andere Formen religiös motivierter Gewalt begünstigen, schreibt der Soziologe auf Facebook. Dazu gehöre auch eine kritische Aufarbeitung der sogenannten glorreichen Expansionsgeschichte des Islams und der Unterwerfung von Nichtmuslimen durch das Schwert. Ein Narrativ, das im konservativ-muslimischen Spektrum bis heute verklärt, weitergegeben und gefeiert wird. So wie sich Europäer und Amerikaner mit ihrer Kolonialgeschichte auseinandersetzen müssen, Christen mit der Geschichte der Kirche, müssen auch Muslime eine selbstkritische Aufarbeitung leisten. Eine selbstgerechte Externalisierung der Probleme auf den Westen ist nicht hilfreich, schreibt Güngör. Ja, die Eroberung Konstantinopels und die Gräuel, die damit einhergingen, niedergemetzelte Priester, Kinder, Frauen, Massenvergewaltigungen, Versklavung werden jedes Jahr am 29. Mai mit großem Pomp vom türkischen Premier Erdogan in Szene gesetzt. Arabische Muslime wiederum heroisieren die Zeit, als ihre Kalifate die iberische Halbinsel, Nordafrika und den Vorderen Orient umspannten, ohne dazu zu sagen, dass der Islam der damaligen Zeit tolerant und offen war. geradezu ein Magnet für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Der deutsche Historiker Dan Diener ist der Frage nachgegangen, warum sich die islamische Welt heute in einem Stillstand befindet. Er kommt zum Schluss, das habe mit der sakralen Versiegelung der arabischen Sprache zu tun, der Sprache des Koran, in dem jedes Wort praktisch, heilig und wörtlich genommen werden müsse und das Mündliche mehr gelte als die Schrift. Erst 300 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks wurde die Druckerpresse im Bereich des Islam erlaubt. Dan Diener verweist in seiner Studie auf den ersten Arab Human Development Report von 2002, der ein desaströses Urteil fällt über den Zustand der arabischen Welt. Stagnierende Ökonomie, fehlende Öffentlichkeit und Demokratie, wenig Übersetzungen, sinkendes Bildungsniveau und die weit verbreitete Haltung, dass alles sei von außen, vom Westen verursacht, vor allem durch den ins Herz der arabischen Welt implantierten jüdischen Staat. Die Berichte dieses Reports werden von arabischen Soziologen und Ökonomen verfasst und unter dem Schirm der Vereinten Nationen veröffentlicht. Sie erscheinen alle paar Jahre. Der Bericht aus dem Jahr 2016 hat die arabische Jugend im Fokus und er ist noch besorgniserregender. Ein Drittel der arabischen Bevölkerung ist heute zwischen 15 und 29 Jahre alt, ein weiteres Drittel ist unter 15. Das sind mehr als 100 Millionen Menschen. Ein Gutteil von ihnen ist arbeitslos und hat keine Berufsausbildung. Ohne Arbeit und Ausbildung kann die Jugend zu einer überwältigenden Macht der Zerstörung werden, heißt es an dieser Stelle im Bericht. Das private Wirtschaftsleben geht abwärts, die Ungleichheit nimmt massiv zu, stärker als in anderen Weltregionen. Reich werden vor allem die, die am Tropf des Staates hängen oder sich um die herrschenden Eliten gruppieren. Zitat, mit wenigen Ausnahmen ist der private Sektor schwach und von staatlicher Schirmherrschaft abhängig. Das Bildungssystem liegt darnieder. Lehrpläne und Methoden verhindern kritisches Denken und fördern eine Unterwürfigkeit gegenüber höheren Autoritäten. Auch das ist ein Zitat. 3/4 der jungen Erwachsenen fühlen sich der Tradition verpflichtet und meinen, der Islam sei unverzichtbar. Das sind Werte oft jenseits der 90%. Der politische Islam erfährt großen Zuspruch. Ich zitiere, der politische Islam ist im Schatten der Unterdrückung immer beliebter geworden, weil er vorgibt, nach Werten zu handeln und sich gut in der Erzählung einfügt, dass, ich zitiere wieder, arabische Gesellschaften besser, stärker, lebendiger, gerechter und stolzer sind als andere. Der politische Islam hat laut diesem Bericht auch sehr potente Finanziers. Islamistischer Terror wird nur von einer Minderheit der Jungen unterstützt. Durch diese Minderheit wird mehr. Und die Online-Rekrutierung für Terroraktionen hat sich bewährt. Auch das ist ein Zitat aus dem Bericht. Früher war die Jugend vom Marxismus angezogen. Heute, ich zitiere den libanesischen Schriftsteller Amin Malouf, werden alle, die nicht mit einer Limousine geboren wurden, alle, die die etablierte Ordnung aufrütteln wollen oder sich über Korruption, staatliche Willkür, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und fehlende Chancen empören, alle, die in Schwierigkeiten sind oder die Schwierigkeiten haben, in einer sich rasch verändernden Welt ihren Platz zu finden, vom Islamismus in Versuchung geführt. Und dann ist da die Palästina-Frage. Sie wirkt wie ein Kitt. Laut dem Arabischen Zentrum für Forschung und Politikstudien sehen 84% der Araber die palästinensische Frage als ihre ureigenste Angelegenheit. Wer wundert sich da noch, dass nahezu bei jedem größeren Terrorakt, so auch zum Beispiel bei 9/11, in den Bekennerschreiben Palästina mit als Grund genannt wird. Seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Überfalls, hat die Terrorgefahr in Europa rasant zugenommen. Peter Neumann, der Tourismusforscher, spricht von einer vierten Terrorwelle, die noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Im Oktober 2023 wird ein schwedischer Fußballfan in Brüssel ermordet, weil sein Land den Islam beleidigt habe. Anfang Dezember 2023 wird ein deutscher Tourist in Paris erstochen von einem 26-Jährigen, der die Toten in Gaza und Afghanistan rächen will. Im März 2024 wird ein orthodoxer Jude in Zürich von einem 15-Jährigen attackiert. Es folgen Messer- und Autoattacken in Mannheim, Aschaffenburg, München und Villach. Vieles hat man nie erfahren, weil die Anschläge verhindert wurden. Laut Neumann gab es in den vergangenen 14 Monaten 27 durchgeführte und geplante Anschläge. Mehr als ein Drittel von ihnen galt Synagogen und jüdischen Einrichtungen. Die Täter waren mehrheitlich 15 oder 16 Jahre alt. In den ersten Tagen nach dem 7. Oktober 2023 kursierte auf TikTok ein professionelles Hamas-Video, das Ausschnitte des Terrorüberfalls zeigte. Jagd auf Mädchen und Burschen des Supernova-Festivals, Leichen auf den Straßen, verängstigte Geiseln, die auf Motorräder gezwungen werden. Ich glaube mich zu erinnern, dass auch die Mutter mit dem 9 Monate alten Kfir und dem 4-jährigen Ariel am Arm in dem Video zu sehen war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Alle drei sind tot. Die Kleinkinder wurden nach forensischen Gutachten mutmaßlich mit Händen erwürgt, ihre Körper danach zerschmettert, um behaupten zu können, sie seien durch eine israelische Rakete zu Tode gekommen. Während solche Bilder zu sehen waren, wurden nacheinander der Eiffelturm, der Deutsche Bundestag und Big Ben eingeblendet und ein Schriftzug, der sagte: Wir kommen zu euch. Ich weiß nicht mehr, ob auf Englisch oder auf Deutsch. Ich habe das Video nicht gesichert. Vorvergangene Woche kursierte im Internet ein Foto aus dem Fond eines Wagens mit Blick auf eine belebte Straße und der Bemerkung: Worauf wartest du? Die Straßen sind voller Ziele. Die Palästina-Frage ist kompliziert. Es gibt dazu keine eindimensionale Haltung und keine einfache Lösung. Wahrscheinlich nur eine Lösung in Schritten mit großen Anstrengungen. Die jungen Leute, die bei uns Protestcamps veranstalten und die Hamas als Befreiungskämpfer feiern, würden in einer islamistischen Diktatur, wie sie die Hamas in ihrer Gründungscharta skizziert und in Gaza verwirklicht hat, keinen einzigen Tag überleben. Ihre Haltung ist eigentlich eine intellektuelle Niederlage. Wir sollten wissen, wer die Feinde unserer liberalen Demokratie sind. Wir sollten zum Beispiel mit Blick auf Trump erkennen, wie schnell sie in Stolpern gerät. Die Rechtsextremen wissen es meist besser. Martin Lichtmeß alias Martin Semlitsch, einer der Identitären, sagte einmal: Am Liberalismus gehen Völker zugrunde, nicht am Islam. Seine Völker, die er meint. Wenn man in einem diktatorischen System lebt, baut man intellektuell und moralisch ab. Wie bei einer Krankheit ist man so schwach, dass man nicht mehr gesunden kann. Ich glaube, die arabischen Gesellschaften befinden sich in solch einer Situation. Das war eine Folge der Befreiungskriege, der Kolonisierung, dann der Diktatur und auch des Scheiterns unseres Kampfes gegen die Diktatur. Das sind Sätze von Sansal. Vor einigen Tagen ist der Schriftsteller in Hungerstreik getreten. Man hatte von ihm verlangt, seinen jüdischen Anwalt durch einen nichtjüdischen zu ersetzen. Am 7. März findet für ihn eine Solidaritätsveranstaltung in Berlin statt. Ich wäre gern dabei. Ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Christa Zöchling.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.